Gesang A beginnt in wenigen Momenten. Begeben Sie sich zum Ausgangspunkt vor der Kunsthalle in Bern, versteht sich.
Der Elefant ist da. Ein Hörspaziergang von Muda Mattis, Sus Zwick und Franzi Madörin.
Rundgang A.
Von Lang bis Zrotz.
Mit Skulpturen von Lang Baumann, Andrea Wolfensberger, Karin Huber, Václav Pozarek und Tina Zrotz.
Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Wir sind
Muda Mattis, Sus Zwick
und Franzi Madörin.
Wir werden Sie jetzt durch den gut halbstündigen Skulpturenweg rund um den Helvetiaplatz führen.
Einerseits ist Ihre Imaginationskraft gefragt.
Andererseits ist Ihre Aufmerksamkeit immer wieder auf die Realität zu richten.
Der Helvetiaplatz ist dicht befahren.
Seien Sie vorsichtig. Seien Sie auf der Hut.
Wenn Sie die Straße überqueren.
Stellen Sie sich vor, vor 100 Jahren sollte der Helvetiaplatz so etwas Ähnliches wie der Place Charles de Gaulle von Bern werden. Ein großer Kreisel um den Arc de Triomphe. Das Tor in die Stadt, das den hereinströmenden Verkehr in einer zentrifugalen Drehbewegung fasst, bündelt, sortiert und in die gewünschte Richtung kanalisiert. Das Straßennetz auf dem Helvetiaplatz wurde anfangs des 20. Jahrhunderts vorausdenkend angelegt. Doch wie das mit der Planung des Öfteren so ist, es ist alles anders gekommen. Zuerst wurde das Welttelegrafendenkmal nicht wie geplant in die Mitte gesetzt, sodass kein Kreiselverkehr entstanden ist. Auch die Stadtautobahn wurde durch die Bürgerinnen und Bürger abgelehnt. Nun wirkt der Platz überdimensioniert und aus dem Lot gekommen. Er eiert.
Nun haben 5 zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler für diesen Platz Skulpturen geschaffen.
Große, radikale Gesten, die wir Ihnen jetzt auf diesem Spaziergang präsentieren.
Wenden Sie sich nach rechts und gehen Sie Richtung Brücke. Zu der Steinplastik des Kentauer.
Vom Berner Bildhauer Etienne Perrincioli aus dem Jahre 1980.
Er ist übrigens einer der Mitbegründer der Kunsthalle. Gehen Sie nun weiter die Brücke hoch, bis zu der Stelle, wo das Netz beginnt, das die Menschen davor bewahren soll, sich von der Brücke zu stürzen. Wenn Sie hier von der Brücke runterschauen, dann können Sie das Schwellenmetalli sehen. Das Schwellenmetalli nennt sich dieses ganze Areal, wo auch dieses Restaurant draufsteht und alles. Aber man sieht von hier aus noch ein Zipfel des Sportplatzes. Sie können da so eine Finnenbahn sehen. Das war mal das Fußballfeld der Young Boys, nämlich 1898 bis 1901.
Beim Netz bleiben Sie stehen, drehen sich um und schauen zurück Richtung Helvetiaplatz.
Spielfeld von Lang Baumann.
Stellen Sie sich vor, dort, wo das Welttelegrafendenkmal steht, erhebt sich ein gewaltiger vasenförmiger Turm, so hoch wie ein Kirchturm, sagenhafte 72 Meter. Der Turm, eine gitterartige Sockelkonstruktion, ist mit einem vertikalen Garten begrünt. In Form zweier konkaver Kurven verbreitert er sich elegant nach oben und trägt eine riesige Horizontale, eine Fläche von 60 mal 90 Metern, ein überdimensioniertes Flachdach. Dieses ragt links und rechts derart weit über den Turm hinaus, dass es ein normales Dach nicht sein kann. Aber was ist es dann, diese Fläche, die einen so immensen Schatten wirft, der je nach Sonnenstand einen Teil des Kirchenfeldquartiers in ein düsteres, unheimliches Dunkel verwandelt. Von hier aus ist das Rätsel nicht zu lüften, Aus erhöhter Lage jedoch, zum Beispiel vom Gurten oder dem Münsterturm aus, kann man eine gepflegte Rasenfläche entdecken, weiße Markierungen, zwei Tore. Es ist ein Fußballfeld. Die Sockelkonstruktion mit ihren 18 Metern Durchmesser umschließt das Welttelegrafendenkmal vollständig und bringt es somit optisch zum Verschwinden und verdeckt die Sicht auf den Turm des historischen Museums. Im Inneren führen zwei Wendeltreppen nach oben, die eine für das Heim und die andere für das Gästeteam. Das Feld ist über den Mittelkreis, der sich beidseitig hochklappen lässt, erschlossen. Das Künstlerinnenpaar Lang Baumann hat einen Fußballplatz geschaffen, der für die Spieler auf jeden Fall eine Herausforderung ist. Denn er ist weder von einem Geländer noch von Gittern oder Netzen begrenzt. Wer über die Markierung rutscht, fällt in die Tiefe.
Gehen Sie jetzt zurück Richtung Helvetiaplatz. Übrigens.
Bevor es die Kunsthalle gab, gab es kaum Ausstellungsräume. Es war für die Berner Künstlerinnen und Künstler außerordentlich schwer, ausstellen zu können. Aus diesem Grunde veranstaltete die Künstlerschaft 1912 ein großes 5 Tage und Nächte dauerndes Fest in der städtischen Reitschule. Diese großartige Veranstaltung brachte den stolzen Beitrag von 50.000 Franken ein, welcher den Grundstock für den Bau der Kunsthalle bildete.
Wenn Sie vor der Kunsthalle angelangt sind, überqueren Sie rechts die Straße zur Schulwarte. Gehen Sie auf dem Trottoir ein kleines Stück nach links bis zum Ende der Treppenstufen. Beim Abfallkübel bleiben Sie stehen. Beim Abfallkübel angekommen, blicken Sie Richtung Historisches Museum.
Rechts, direkt neben dem Welttelegrafendenkmal, müssen Sie sich nun ein haushohes, goldenglitzerndes Gebilde vorstellen, das die Sicht auf das Historische Museum fast vollständig verdeckt.
Alpenglühen von Andrea Wolfensberger.
Die Skulptur erhebt sich mit funkelnder Oberfläche und unzähligen Furchen, felsig, kantig, als magischer Berg. Sie bemerken, dass er nicht voll gefüllt sein kann. Der Berg ist gleichermaßen eine Höhle. Die Skulptur ist aus einer gefalteten, rechteckigen Fläche geformt, die wiederum aus einer Unzahl an Dreiecken und Rhomben aus Chromstahl zusammengeschweißt und schön poliert ist. Die Innenseite ist silbrig, die Außenseite goldig, inspiriert von der wärmespendenden Überlebensfolie. Es sieht aus, als hätte die Hand eines Riesen eine Folie von adäquater Größe zerknittert und fallen gelassen. Was für ein Wurf! Bei wolkenlosem Himmel reflektiert das mächtige und zugleich filigrane Gebilde das Sonnenlicht und wirft es in alle Richtungen zurück. Selbst bei Regen und dunklen Wolken entfaltet das schimmernde Gebilde eine enorme visuelle Kraft, zieht die Blicke bereits aus weiter Ferne auf sich. Was für ein Schmuckstück! Was für eine Energie! So viel Gold liegt doch üblicherweise im Dunkeln der Tresore der Schweizer Banken.
Doch nun zu einem anderen Werk, extra für den Helvetiaplatz ausgedacht.
Gehen Sie jetzt bis zum Fußgängerstreifen und überqueren Sie die Straße. Gehen Sie aber nur bis zur Insel, dahin, wo das Straßenschild Lausanne-Fribourg steht. Und schauen Sie sich um. Hier hat man einen prima Überblick über die sternförmige Straßenführung des Helvetiaplatzes mit seinen vielen Zu- und Abgängen.
Die etwas ungelenk wirkende Größe des Platzes nimmt die Künstlerin Karin Huber in ihrer Arbeit auf.
Ohne Titel. Intervention von Karin Huber.
Sie will dem Platz nun endlich die verdiente Großartigkeit und Schönheit verleihen. Die breiten Straßen sollen zu vielspurigen Avenues ummarkiert werden, je nur in eine Richtung zu befahren.
Wirklich?
Weg mit den vielen Verkehrsinseln, weg mit den ungenützten Pisten, endlich Platz für die Anmut rollender Autos. Weg mit den Parkplätzen und den weit verstreuten Blumenbehältern aus Beton. Weg mit der Unvereinbarkeit zwischen Platz für Menschen und dem Verkehr. Von der Kirchenfeldbrücke herkommend, zweigen die Autos in verschiedene Straßen ab. Sie werden wie von Geisterhand nach Farben geordnet.
Wie? Die Autos fahren nach Farben? Wirklich?
Die Roten, die Weißen, die Schwarzen nehmen je eine Spur der Berner Straße rechts am Historischen Museum vorbei. Die Blauen und Grausilbernen je eine Spur der Thunstraße, den Tramgleisen entlang. Alle anderen mit nicht so gebräuchlichen Farben wie Hellblau, Senfgelb oder Pink biegen scharf nach rechts Richtung Alpines Museum.
Und was passiert mit den Autos, die in die Gegenrichtung unterwegs sind?
Sie werden allesamt von der Marienstraße her durch die englische Anlage gelotst. Das ist die Straße, die eng an der Kunsthalle vorbeiführt.
Und wo ist jetzt die Skulptur?
Die subversive, ästhetische Neuordnung der bestehenden pragmatischen Struktur ist die Skulptur. Ja, und das Schöne daran ist, die Beteiligten müssen nicht einmal merken, dass sie Teil eines Kunstwerkes sind. In Stoßzeiten ergibt der Strom vorbeifahrender Autos farbige Bänder, schöne, monochrome, geschwungene Linien. Bei schwachem Verkehrsaufkommen rollen die einzelnen Autos wie bunte Perlen an einer unsichtbaren Schnur am Welttelegrafendenkmal vorbei. Eine würdige Rahmung findet die Künstlerin Karin Huber, denn sie will dem Bildhauer Giuseppe Romagnoli und seinem aus der Zeit gefallenen Werk durchaus Respekt entgegenbringen.
Warum?
Weil auf dem aus der Zeit gefallenen sich das Zeitgemäße in Abgrenzung erst formulieren und erkennen lässt. Also braucht es die Unterlage des Alten für das Neue.
Ja.
Differenz schafft Dynamik und hält das Gespräch zwischen Epochen und Künstlern in Gang.
Nun aber zurück zum Goldenen Berg von Andrea Wolfensberger. Drehen Sie sich wieder in Richtung Historisches Museum und überqueren Sie den Rest der Straße. Gehen Sie auf die Skulptur Alpenglühn zu. Das Museum im Hintergrund verschwindet immer mehr aus ihrem Blick. So immens erhebt sich das goldene Gebilde vor ihnen. Gehen Sie bis rechts vom Welttelegrafendenkmal und schon können Sie um den Goldberg herumgehen.
Treten Sie durch eine der Öffnungen in die silberne Höhle hinein. Nun stehen Sie in einer fantastischen Architektur unter einem kuppelförmigen Dach. Was für eine Akustik! Was für ein Klang! Der Unterstand bietet viel Platz und kann bei schlechtem Wetter problemlos als Pavillon für Märkte, Kundgebungen und Konzerte genutzt werden. Auch wenn, je nach Betrachtungsperspektive, einmal mehr an die sagenhafte Anhäufung von Reichtum erinnert wird, geht es im Innern mehr um den Schutz und die Geborgenheit der Natur. In unmittelbarer Nähe des Alpinen Museums liegt der Gedanke an die Landschaft nah. Die goldene Oberfläche überhöht die Vorstellung majestätischer Berge und lässt das Gebilde gewissermaßen als Denkmal für die unberührbare Schönheit alpiner Bergwelt erscheinen.
Im späten 18. Jahrhundert nahm der Schweizer Künstler Caspar Wolff als einer der ersten die Alpen nicht mehr als furchteinflößende Bedrohung wahr, sondern als Ort beeindruckender Schönheit und hielt sie als solche in seinen berühmten Gemälden fest. Je mehr sich unser tägliches Leben aus der Natur zurückzieht, desto größer wird offenbar die Sehnsucht danach.
Schauen Sie mal in die Höhe. Wir stehen nämlich direkt unter dem Fußballfeld von Lang Baumann.
Lang Baumann hat dem Kirchenfeldquartier endlich wieder einen richtigen Fußballplatz beschert. Zwar recht gefährlich, aber trotzdem. Da das Spielfeld ja über keine Tribünen verfügt, finden die Spiele ohne Zuschauer statt. Durch das Fehlen von unmittelbaren Zeugen ist es den Spielerinnen und Spielern überlassen, ob sie tatsächlich die Anstrengungen auf sich nehmen, 90 Minuten zu spielen, oder ob sie sich lieber etwas hinlegen und den weichen Rasen genießen. Es ist aber durchaus denkbar, dass sich mit der Zeit auf dem Münsterturm oder auf dem Gurten jeweils Fankurven etablieren, die das Geschehen beobachten, und das wirkt schon motivierend.
Hier sehen Sie die Figuren des monumentalen Brunnens mal von nahem.
Die massiven Bronzegüsse sind ganz im Selbstverständnis des gemäßigten nationalistischen Fin des Siècle und ihrer Politik zu lesen. Sie wurden anlässlich des 50-jährigen Bestehens der weltumspannenden Telegrafenunion vom italienischen Bildhauer Giuseppe Romagnoli 1915 gegossen und 1922 platziert.
Gehen Sie um den Brunnen und entdecken Sie die verschiedenen Darstellungen menschlicher Gefühle und gesellschaftlicher Situationen. Liebe, Schmerz, Kraft durch körperliche Arbeit, Weisheit und Wissenschaft, Freude, Barmherzigkeit, Verteidigung der Unterdrückten und Gerechtigkeit. Nur die zentrale Frauenfigur ist nicht klar belegt. Naheliegend wäre, dass es sich am Helvetiaplatz um die Schutzpatronin der Schweiz handelt. Der Logik des Auftrages entsprechend müsste es aber eher die Telegrafie darstellen. Die Telegrafie, das schnelle globale Kommunikationsmedium, sollte sich wie die Union legitimieren und der friedlichen Völkerverständigung dienen. Ob nur die Schweiz oder die ganze Welt von der Figur beschützt werden soll, sei dahingestellt. Uns ist beides recht. Gehen Sie jetzt zwischen den parkierten Autos durch zum Tor des historischen Museums. Da wenden Sie sich links und spazieren der Mauer entlang. Linker Hand sehen Sie die Plakate, die die Ausstellung des Historischen Museums ankündigen. Wenn Wenn Sie beim äußeren Tor des historischen Museums angekommen sind, folgen Sie weiter dem Trottoir. Aber
passen Sie auf, das ist auch ein Veloweg.
Gehen Sie bis zum Fußgängerstreifen nach der Tramstation. Überqueren Sie ihn links. Auf der anderen Seite können Sie bereits das Grand Palais sehen. Ein kleines Häuschen mit großen Lettern angeschrieben, die vielleicht leuchten, vielleicht auch nicht.
Es ist das ausgediente Straßenbahnwartehäuschen des Muribähnleins. Dieses von Museen umzingelte Bahnhöflein hat vor ein paar Jahren eine Umnutzung und damit eine Aufwertung erfahren. Es dient unter dem ironischen Namen Grand Palais als Kunstraum. Es ist ein sogenannter Offspace, ein Kunstraum, wo Künstlerinnen und Künstler ihre aktuellsten Werke erarbeiten und Projekte, Experimente und Konzepte zeigen. So wie früher die Kunsthalle wird der Raum von Künstlerinnen und Künstlern organisiert.
Gehen Sie jetzt auf das Grand Palais zu. Spazieren Sie daran vorbei, bis Sie an der oberen Ecke angekommen sind.
Da können Sie sich nochmals umdrehen
und die grandiose Glasfassade des modernen Erweiterungsbaus sehen,
wo sich das historische Museum so schön drin spiegelt.
Übrigens befand sich von 1904 bis 1921 direkt hinter dem Museum der Kirchenfeldsportplatz. Hier war das Heimstadion des FC Bern, der um die Jahrhundertwende eine nationale Spitzenmannschaft war.
Gehen Sie weiter um das Häuschen rum, bis Sie auf der Hinterseite bei der Leiter angekommen sind. Da bleiben Sie stehen.
Da wartet eine neue Skulptur auf Sie.
Hatschepsut von Václav Pozarek.
Ein dreister Diebstahl steht am Anfang von Václav Pozareks Installation für den Helvetiaplatz. Der Künstler ließ vor 25 Jahren auf einer Ägyptenreise in Theben, im Bezirk des Toten Tempels der Königin Hatschepsut, einen gewöhnlichen Reisigbesen mitlaufen. Er importierte das gebräuchliche Werkzeug eines ägyptischen Straßenwischers als sperriges Souvenir in die Schweiz. Ein Diebstahl als performativer Akt, als radikale skulpturale Geste? Lange Jahre stand das handgemachte, archaisch anmutende Artefakt ungenutzt in seinem Atelier. Jetzt hat es ein zweites Leben geschenkt bekommen und steht neuerdings als Ready-Made im Dienste der Kunst.
Pozarek platziert den Besen ganz bescheiden hinter dem Grand Palais. Damit das exotische Objet trouvé, oder genauer Objet volé, nicht noch einmal verreist, musste der Besenstiel mit einer L-förmigen Winkelkonsole aus Bronze an der Wand fixiert werden und der Besen ruht nun museal auf einer niedrigen quadratischen Sockelplatte, auch diese aus Bronze. Erst dieses Bronzepodest, ein Abguss einer rustikal behauenen Tessiner Granitplatte, erhöht den funktionslos gewordenen Gebrauchsgegenstand zur Kunst und stellt ihn geadelt zur Schau. Betrachten wir uns das Exponat, den ägyptischen Reisigbesen, etwas genauer, fällt auf, dass sein handgeschnitzter, nur teilweise geschälter Stiel, Stiel mit IE, recht kurz ist, während der mit Draht befestigte Reisig unbekannter Herkunft, vielleicht von einer Palme, vom Gebrauch gekrümmt ist.
Die auf den ersten Blick bescheiden und einfach anmutende skulpturale Geste des Besens, der nicht mehr wischt und im Kunstkontext immer auch an einen Pinsel erinnert, eröffnet unter dem Titel Hatschepsut einen weiten Bedeutungshorizont, der zeitlich und örtlich weit auseinanderliegendes raffiniert in Beziehung setzt und es symbolisch auflädt. Die Königin Hatschepsut starb im Jahre 1457 vor Christus. Und wahrscheinlich wurde ihr am Rande der Wüste gelegener Tempelhof von ihren Bediensteten schon damals mit ähnlich gefertigten Besen vom Wüstenstaub befreit. Wer reinigt heute den Helvetiaplatz? Und wer kümmert sich um die Kunst? Und wie wird diese gewartet? Und was ist überhaupt Kunst? Der aus dem Zusammenhang gerissene und zweckentfremdete ägyptische Besen aus dem 20. Jahrhundert wirft als zweckfreie Kunst im öffentlichen Raum neue Fragen auf. Dekontextualisierung und Rekontextualisierung verschieben die Bedeutung des Besens und laden ihn symbolisch auf. Gehört er vielleicht sogar schon selber zum Kulturgut, das in sein Ursprungsland zurückgegeben werden muss? Raubkunst? Kunstraub?
Gehen Sie jetzt diagonal durch den kleinen Park, auf dessen Spitze zu, die sich rechts neben dem Kiosk befindet.
Spazieren Sie unter den mächtigen Kastanienbäumen durch.
An der Spitze angekommen, steigen Sie über das Mäuerchen. Gehen Sie weiter am Tramhäuschen vorbei, das sich links von Ihnen befindet, bis zum Zebrastreifen, der wiederum rechts über die Straße führt.
Es ist ein bisschen ein umständlicher Weg, aber da es uns ein großes Anliegen ist, dass Sie diesen Rundgang heil überstehen, möchten wir gerne, dass Sie auch jetzt nicht wild über die Straßen hüpfen.
Sonst kommen wir in Teufelsküche.
Stellen Sie sich vor, ein Werk von uns würde jemand zu Tode treffen. Das würden wir nicht wollen.
Wenn Sie beim Fußgängerstreifen angekommen sind, überqueren Sie ihn.
Und gehen Sie rechts auf das Schild Zentrale Parkuhr zu. Bleiben Sie beim Schild stehen und schauen Sie Richtung Platz.
Wasserfall von Tina Zrotz.
Genau zwischen der Kunsthalle und dem Welttelegrafendenkmal thront die monumentale Plastik von Tina Zrotz mitten auf der Straße. Sie besteht aus 400 Kubikmeter ungebranntem Ton und ist so groß wie ein dreistöckiges Haus, sogar höher als die Kunsthalle. Sie verdeckt die Sicht auf das gegenüberliegende Gebäude Kirche Christi Wissenschaft. Es ist eine immense Tonmasse, voll und plastisch, durch und wohlgeformt, wie eine frisch frisierte Peperoni. Das Werk Wasserfall erzählt von Schwerkraft, Bewegung und Gewicht, von der Trägheit des Materials und der Dynamik der Kräfte. Es beschreibt und ist gleichzeitig, aber anders. Das ist der Dreh. Tina Zrotz beschäftigt sich in ihren Skulpturen schon länger mit dem Widerspruch von statischer Skulptur und bewegter Realität. Ein Strauß von feuchten Lehmgeschwulsten quillt wie gefüllte elastische Schläuche aus dem höchsten Punkt der elegant modellierten Form hervor. Sie fallen, winden sich herunter wie ein Gebinde von prallen Kautschukdärmen und hängenden schlappverschmierten Tränensäcken aus dem zentralen Wirbel des Scheitels. Flüssigkeit, Dickflüssigkeit, Verfestigung stellen die großen modellierten Stränge dar. Rundungen, Einbuchtungen und Ausstülpungen, barock und abstrakt zugleich. Denn alles ist offensichtlich von Hand modelliert, von Hand geformt, nichts dem Zufall überlassen. Virtuos, eine handwerkliche Meisterleistung von monumentalem Anspruch und Format. Wenn der Ton trocknet, wird er matt, spröde, rissig und bröckelt. Das darf nicht sein, denn die Riesenplastik, die Sie hier sehen, muss wenigstens ein Jahrhundert überdauern und soll jederzeit so aussehen, als wäre sie frisch gemacht. Vernissage Tag für Tag und das bei jedem Wetter, sommers wie winters, im Herbst und im Frühling.
Ein Kunstcare-Team muss her. Eine Münsterbauhütte.
Ein Gerüst wird errichtet, schnell und leicht aus einheimischen Rundhölzern. Darauf turnen täglich die Handwerker herum, restaurieren, flicken, ergänzen, dokumentieren und halten die Plastik im Schuss. Und Schluss.
Meine Damen und Herren,
das war's.
Das war Der Elefant ist da.
Von
Mathis,
Zwick
und Madörin.
Texte in Zusammenarbeit mit Eva Bechtold und Markus Stegmann.
Geräusche und Mastering Hip Mathis.
Sprecherinnen und Sprecher Franziska Fornax, Klaus Brömmelmeier, Michel Fuchs, Simon Hering, Domenico Pecoraio, Lucius Rona.
Produziert in der Via Audio-Videokunst Basel.
Ein Studienauftrag der Kommission Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Bern.
Nun können Sie hin, wo Sie wollen. Außer Sie haben ein Gerät ausgeliehen, dann wäre es außerordentlich freundlich, wenn Sie es wieder zurück zu Ihrer Ausgabestelle bringen. Also eigentlich ist es ja Ihre Pflicht, das zu tun. In dem Fall gehen Sie einfach Richtung Brücke. Sie kennen sich ja jetzt aus auf dem Helvetiaplatz und werden Ihre Ausgabestelle auf jeden Fall wiederfinden. Uns bleibt, Ihnen einen wunderbaren Tag zu wünschen. Falls Sie den anderen Audiowalk noch nicht gemacht haben, wir können ihn wärmstens empfehlen. Falls Sie gerade jetzt etwas müde sind, machen Sie doch eine Pause und gehen Sie danach frisch gestärkt auf den anderen Rundgang. Wenn Sie jetzt keine Zeit haben, Der Elefant ist da für Sie bis zum 11. Oktober 2015.